Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 20. Trump gegen die amerikanische Zivilgesellschaft. Mit Ella Müller.
Erneut eine kurze Vorbemerkung. Wir haben die Folge einen Tag nach Ostern aufgezeichnet. Natürlich versuchen wir, so aktuell wie möglich zu sein. Aber die Trump-Administration wirft manchmal so schnell Dinge in die politische Realität, dass es natürlich zum Zeitpunkt des Release möglich ist, dass nochmal ganz neue Dinge in Bezug auf die Zivilgesellschaft erlassen wurden. Jetzt viel Spaß! Hallo Ella, los geht es, wie es zu erwarten ist. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Hi, guten Morgen aus Washington und vielen Dank für die Frage. Also, wer bin ich? Ich bin Ella Müller. Ich leite seit etwas mehr als 4 Jahren das Demokratieprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Washington D.C., also in den USA. Und wem oder was bin ich auf der Spur? Das frage ich mich selbst manchmal. Und ich glaube, ich würde sagen, ich versuche vor allem und in erster Linie zu verstehen, was um uns herum passiert und wie wir uns dagegen wehren können.
Wir steigen inhaltlich für dich etwas seichter ein. Ich glaube, für viele Menschen aus Deutschland wird das schon ordentlich Informationen. Wir reden heute gemeinsam über den Kampf der Trump-Administration gegen die amerikanische Zivilgesellschaft und wo Zivilgesellschaft heute in den USA steht. Zunächst für die Grundlage. Wie funktioniert Zivilgesellschaft in den USA normalerweise und welche Rolle nimmt Zivilgesellschaft traditionell im politischen System der USA ein?
Also das ist eine gute Frage, auch eine gute Eingangsfrage, um mal ein bisschen sich zu orientieren bei diesen Themen. Also vielleicht kurz vorab, ich habe es gerade eben schon erwähnt, ich leite hier das Demokratieprogramm und das heißt, ich habe das tolle Privileg, sehr, sehr viel mit amerikanischer Zivilgesellschaft zusammenarbeiten zu können. Das Programm, was ich hier leite für die Heinrich-Böll-Stiftung, funktioniert etwas anders als so klassische außen- und sicherheitspolitische Arbeit in Washington oder auch in Deutschland, weil ich eben weniger auf die Außenpolitik gucke und stattdessen ganz genau gucke, was passiert hier eigentlich im Land. Und da sind dann meine Partner und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, tatsächlich vor allem Zivilgesellschaft. Und meine Definition von Zivilgesellschaft oder der Begriff, mit dem ich da arbeite, wenn ich versuche, mich zu orientieren, ist sehr breit. Ich würde sagen, maximal breit. Also alle Menschen, alle Organisationen, die nicht komplett staatlich finanziert und organisiert sind, aber sich hier in Amerika politisch engagieren und gesellschaftlich einbringen. Das kann sein Vereine, das sind ganz sicher NGOs, das sind soziale Bewegungen, sei es Klimaschutzbewegung oder auch Bürgerrechtsbewegung, das sind Gewerkschaften, das sind Universitäten, Wissenschaft auch ganz zentral oder Studierende auf den Campussen. Das sind aber auch Unternehmen, Verbände und jede Form von Netzwerk, das entsteht sozusagen auf Grundlage von Initiativen, die von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern ausgeht. Also ich würde sagen, eine sehr, sehr breite Definition davon, was Zivilgesellschaft ist, auch nicht normativ aufgeladen, würde ich sagen. Also ich suche mir jetzt nicht nur die Guten raus, wenn man so will, sondern ich würde sagen, Zivilgesellschaft ist erstmal alles und dann sucht man die Leute, mit denen man vielleicht Ziele teilt oder von denen man was lernen kann und mit denen arbeitet man zusammen. Hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung muss ich nicht sagen, was sozusagen die Werte, unsere Werte sind, die uns da so ein bisschen orientieren, das kann man sich vorstellen. Aber ich finde es erstmal für die Arbeit wichtig, dass man das nicht so normativ überhöht, was Zivilgesellschaft ist, sondern da erstmal ganz analytisch rangeht. Also insofern, da würde ich sagen, das ist erstmal ganz ähnlich wie in Deutschland. Da sind die Unterschiede gar nicht so groß, aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die hier anders laufen. Ich lebe ja jetzt seit etwas mehr als 4 Jahren hier. Vorher habe ich lange an der Uni gearbeitet, also kenne sozusagen den wissenschaftlichen Betrieb ganz gut und musste dann aber auch hier, als ich hierher gekommen bin, mich erstmal so ein bisschen orientieren. Was sind denn eigentlich die Unterschiede? Wie arbeitet man dann hier mit Zivilgesellschaft zusammen? Wer sitzt uns da eigentlich gegenüber, wenn wir anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen? Und das Erste, was ich wirklich sehr, sehr auffällig finde, hier in der amerikanischen Zivilgesellschaft, und ich finde, das ist auch jetzt im aktuellen Moment total wichtig, ist, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen hier teilweise Zugang zu unglaublichen finanziellen Ressourcen haben und auch gesellschaftlichem und kulturellem Kapital. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, weil auch in Deutschland kennen wir zum Beispiel die großen Stiftungen, die Gates Foundation oder ähnliche Riesenstiftungen, die sich ja weltweit engagieren. Aber zum Beispiel, nur um eine Zahl zu nennen, die Gates Foundation hat insgesamt ein Gesamtbudget von etwa mehr als 9 Milliarden US-Dollar und gibt über 600 Millionen US-Dollar hier in den USA aus. Also zum Beispiel für Programme, um Armut zu bekämpfen oder um politische Bildungsarbeit zu leisten und ähnliches. Also würde ich sagen, das ist ganz klassisches zivilgesellschaftliches Engagement, aber mit unglaublichen Ressourcen. Oder momentan hört man ja viel auch in deutschen Medien über die großen Universitäten hier im Land, Harvard zum Beispiel. Harvard selbst hat ein Vermögen von 50 Milliarden US-Dollar. Das sind Summen, von denen können Universitäten in Deutschland nur träumen. Also das sind sozusagen ganz andere Dimensionen, in denen sie da arbeiten. Und um noch zwei weitere Zahlen zu nennen, zum Beispiel der Sierra Club, das ist die älteste Umweltschutzorganisation hier in den USA. Auch diese sozusagen auch eine ganz klassische, traditionelle Umweltschutzorganisation, die ganz klassische Umweltarbeit macht hier im ganzen Land. 200 Millionen US-Dollar Gesamtvermögen. Also das ist einfach richtig viel. Die sind gut ausgestattet und eben nicht nur finanziell gut ausgestattet, sie sind auch extrem gut integriert hier in die USA. Also viele dieser Organisationen, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht die Gates Foundation, aber zum Beispiel der Sierra Club oder ACLU, das ist eine Bürgerrechtsorganisation, sind über 100 Jahre alt. Also die haben wirklich sehr, sehr lange und vieles politisch überstanden. Die sind gestanden, wenn man so will. Die sind reif, erwachsen, fest integriert, haben viel Erfahrung mit politischen Auseinandersetzungen, auch mit unterschiedlichen Administrationen und können sozusagen auch auf sehr, sehr viel, wenn man so will, kulturelles, politisches Kapital zurückgreifen. Und da, finde ich, sieht man schon einen Kontrast zu Deutschland, wo vieles an zivilgesellschaftlichen Strukturen ja frühestens nach dem Zweiten Weltkrieg erstanden ist oder teilweise auch erst nach der Wende und jetzt in der jüngsten Zeit, wenn es um bestimmte soziale Bewegung geht oder ähnliches. Also das ist ein anderes Bild, was wir hier sehen. Die sind groß, die sind stark, die sind finanziell gut ausgestattet, die sind selbstbewusst, das muss man auch sagen, kampferprobt, gut integriert. Teilweise sind das ja Organisationen, die man weltweit kennt. Also ich würde sagen, hier stehen schon die Riesen der Zivilgesellschaft stehen hier in den USA. Umso spannender zu sehen, was jetzt hier gerade passiert.
Und dann knüpfen wir hier doch direkt an. Kampferprobte Zivilgesellschaft und du sagst, es ist sehr, sehr spannend, was gerade in den USA passiert. Es ist ja nun auch ein Angriff mit Ansage. Wie geht die Trump-Administration denn gegen die noch gut aufgestellte und gefestigte Zivilgesellschaft vor? Und natürlich auch, gegen welchen Teil geht sie eigentlich vor?
Vielleicht, um uns mal kurz zu positionieren, heute haben wir den 22. April. Die Trump-Administration ist jetzt seit knapp 3 Monaten im Amt. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, was schon alles passiert ist in diesen 3 Monaten, dann würden wir den ganzen Rest des Tages hier weiterhin aufnehmen. Ich versuche es mal mit ein paar Schlaglichtern, um uns so ein bisschen da irgendwie zu orientieren und ein Bild der Lage zu vermitteln. Ganz grundsätzlich, die Trump-Administration, also das heißt natürlich Trump, das Weiße Haus, aber auch alle, die um ihn herum unterwegs sind, attackieren eigentlich alle Bereiche, alle Figuren, alle Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich ihm politisch entgegenstellen könnten und von denen Widerstand ausgehen kann. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir in der ersten Trump-Administration gesehen haben, dass die Zivilgesellschaft eigentlich sofort und unmittelbar in Widerstand gegen die Administration gegangen ist und da sehr erfolgreich war, auch wenn das teilweise sozusagen etwas in Vergessenheit geraten ist, auch bei den Akteuren selbst, aber doch sehr früh, sehr schnell sehr beherzt markiert hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir sind bereit, diesen Kampf aufzunehmen und zu führen und eben tatsächlich in eine Fundamentalopposition gegen die erste Trump-Administration gegangen ist. Das hat die unglaublich geärgert und auch gelähmt und überfordert. Und deshalb hat sich die jetzige Administration sehr genau darauf vorbereitet, wie man diesen Widerstand bricht, und zwar umfassend bricht und schnell bricht. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Das ist die Phase, in der wir momentan sind. Das heißt, es geht momentan gegen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen, gegen Gewerkschaften, gegen Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, gegen einzelne, teilweise dezentrale Protestinitiativen, wie zum Beispiel Boykottaufrufe gegen Tesla. Es geht gegen Kanzleien, die die Administration verklagen. Es geht gegen Universitäten. Es geht gegen Studierendenorganisationen. Es geht gegen Forschungseinrichtungen. Es geht gegen Thinktanks, die teilweise überparteilich organisiert sind, aber zu Themen arbeiten oder sich geäußert haben, die auf der Zielscheibe der Trump-Administration sind. Also Klimaschutz, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit. Also all diese Themen. Wer immer sozusagen aufpoppt, wer immer sichtbar ist und offen Kritik übt, offen auch Protest ausübt gegen die Trump-Administration, der wird zur Zielscheibe. Das betrifft auch Richterinnen und Richter. Also es ist sozusagen umfassend, es ist umfangreich und es wird da sozusagen kein kurzer Prozess gemacht, sondern es wird sich sozusagen maximal gegen Zivilgesellschaft vorgegangen. Die Trump-Administration hat verschiedene Hebel oder Instrumente, die sie dafür nutzen kann. Eines der Hebel, die wir jetzt auch mitbekommen, ist einfach die Androhung und der Entzug staatlicher Förderung. Denn viele zivilgesellschaftliche Organisationen, das wissen wir ja auch aus Deutschland, bekommen auch staatliche Unterstützung. Das ist auch politisch bisher immer so gewollt gewesen. Jetzt wird es diesen Organisationen zum Verhängnis, weil Trump dieses Mittel eben ganz gezielt nutzt, um sie zu erpressen. Das prominenteste Beispiel sind momentan die Universitäten, aber das betrifft auch zahlreiche andere Initiativen. Teilweise wird gar nicht erpresst, teilweise werden die Mittel einfach entzogen und das war's dann für diese Organisation. Also es geht gar nicht darum, da in irgendwelche Verhandlungen zu treten oder ähnliches, sondern die Organisationen werden einfach zerstört. Das ist bei den Universitäten ja noch nicht der Fall. Da ist das Kalkül so ein bisschen, wenn es der Trump-Administration gelingen kann, diese Universitäten zu übernehmen, dann ist das die Präferenz, dann ist das das Ziel. Sollte das nicht gelingen, diese Organisation politisch zu übernehmen, dann sollen sie zerstört werden. Aber das ist noch ein bisschen anders als mit anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen. Der zweite Hebel oder das zweite Instrument, was wir sehen und was auch wirklich beunruhigend ist, ist die Kriminalisierung von Protest. Und jetzt eben mit Hilfe des Bundesjustizministeriums. Wir kennen das schon aus den republikanisch geführten Einzelstaaten, also zum Beispiel Florida oder anderen Red States, wo die Landesregierung ganz gezielt und sehr präzise bestimmte Protestformen kriminalisiert haben und dadurch im Grunde genommen den eigenen Sicherheitskräften einfach Instrumente an die Hand gegeben haben, um wirklich teilweise drakonisch vorzugehen gegen Leute, die protestieren, also einfach von ihrem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch machen oder auch ihrem Recht, sich frei politisch äußern zu können. Also das kennen wir alle schon aus den republikanischen Staaten. Das ist da schon fest integriert, aber jetzt soll es eben im ganzen Land etabliert werden und wird eben umgesetzt oder wird sozusagen stark forciert von dem Justizministerium. Also Kriminalisierung von Protest, das ist natürlich Gift für eine Zivilgesellschaft. Und dann vielleicht der vorletzte Punkt, die Sabotage der Arbeit der Zivilgesellschaft. Das sieht man ganz gut, wenn es um den Angriff auf die Kanzleien geht, die diese Verfahren gegen Trump führen. Also Trump hat mehrere Executive Orders bereits erlassen und unterschrieben, in denen er eben bestimmten Anwaltskanzleien, die prominente Fälle gegen die Administration anführen, den Zugang zu staatlichen Gebäuden untersagt.
Die Executive Order auf Bundesebene ist ein Dekret durch den amtierenden US-Präsidenten und benötigt keine weiteren demokratischen Ratifizierungen. Eine Order gilt, bis sie von einem Präsidenten zurückgenommen oder von einem Gericht für ungültig erklärt wird. Es gibt sie seit 1789 und da es weder Bestimmungen in der Verfassung noch Bundesgesetze zu ihr gibt, gilt sie als formlose Rechtspraxis. Primär sind Executive Orders als Weisungen im Beamtenapparat gedacht. Ähnlich wie in der BRD Rechtsverordnungen und Verwaltungserlasse. Immer wieder gibt es aber Präsidenten, die damit versuchen, weitreichende politische Entscheidungen zu treffen. KritikerInnen sagen, um den Kongress zu umgehen. Trump hat in seinen 3 Monaten der zweiten Amtszeit schon über 100 Executive Orders erlassen. Sein Vorgänger Biden erließ in seiner vollen Amtszeit 162 Orders.
Oder sozusagen ihnen andere Strafen androht und sie versucht zu erpressen, dass sie diese Verfahren fallen lassen, dass sie ihre Mandanten fallen lassen, die eben vollkommen zu Recht sagen, das, was die Trump-Administration macht, ist Unrecht oder mir ist Unrecht geschehen. Und sie dann, das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, diese Kanzleien nochmal extra demütigt, indem Trump sie zwingt, dass sie pro bono Fälle für die Trump-Administration aufnehmen, also umsonst für die Trump-Administration arbeiten. Also das ist sozusagen die finale Demütigung für diese Kanzleien. Teilweise sind diese Kanzleien diese Deals eingegangen, teilweise haben sie sich dem widerstellt. Also wir sehen da ein ganz gemischtes Bild, aber das ist sozusagen eine Art und Weise, wie man Zivilgesellschaft auch bricht. Und dann Gewerkschaften zum Beispiel, auch natürlich absolut an der Zielscheibe der aktuellen Administration. Hier hat sich die Trump-Administration jetzt gerade die Gewerkschaften vorgenommen, die Beamte vertreten und ihr per Executive Order das Recht entzogen, für Beamte, Bundesbeamte, Tarifverträge, Tarifverhandlungen zu führen und Tarifverträge abzuschließen. Das ist wahrscheinlich illegal, wird auch vor den Gerichten angefochten, aber erstmal werden da sozusagen Fakten geschaffen und werden diese Gewerkschaften gezwungen, jetzt ihre Ressourcen zu investieren in diese rechtliche Auseinandersetzung. Und es wird eben auch so eine Situation geschaffen, wo die Beamten und Beamtinnen selber gar nicht wissen, werden wir eigentlich noch von der Gewerkschaft vertreten, werden wir es nicht, dürfen wir mit Gewerkschaften in Kontakt sein, dürfen wir es nicht. Also es entsteht eben nicht nur große Unsicherheit, es entsteht richtig Angst. Und das ist alles sozusagen Teil dieser Strategie, die Zivilgesellschaft und den Widerstand zu brechen. Genau, ich könnte jetzt noch auf jede Menge andere Beispiele eingehen, aber vielleicht belassen wir es dabei erstmal.
Hier noch eine ganz kurze Nachfrage. Nutzt die Administration denn auch eine Art eigene Zivilgesellschaft bzw. eigene zivilgesellschaftliche Gruppen als Konter auf die progressiven Kräfte? Du hast ja schon angesprochen, dass Anwaltskanzleien obendrauf gezwungen werden sollen, Pro-Bono-Fälle zu übernehmen. Aber es war ja auch in der ersten Trump-Administration schon so, dass er immer wieder rechte und rechtsextreme Netzwerke und Gruppierungen direkt angesprochen oder aufgefordert hat. Am Ende wurden ja auch Menschen begnadigt, die das Kapitol gestürmt haben.
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, gerade mit der Entkriminalisierung, also der Begnadigung der rechten Terroristen, die ja rechtmäßig verurteilt wurden dafür, dass sie das Kapitol gestürmt haben. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Trump-Administration politisch arbeitet. Wir haben einerseits dieses strafende Element, also jeder, der sich gegen Trump und seine politischen Ziele und seine politischen Verbündete stellt, wird bestraft von der Administration. Alle, die ihn unterstützen, werden belohnt. Und eine Begnadigung, wie wir sie erlebt haben am Tag 1 der jetzigen Administration, eine Begnadigung, auch sozusagen eine Pauschalbegnadigung aller, die in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Kapitolsturm verurteilt wurden, das ist natürlich ein unglaublich starkes Zeichen an diese rechtsradikalen Bewegungen und Initiativen und Netzwerke im ganzen Land. Ihr werdet belohnt, wenn ihr mein politisches Ziel unterstützt und wenn ihr das eben auch tut mit Gewalt, mit Terror, mit anderen Mitteln, die offensichtlich illegal sind. Aber ich sozusagen, I have your back. Ich bin auf eurer Seite, ich schütze euch und belohne euch dafür. Das ist ein Phänomen, das wir schon länger sehen in der radikalisierten konservativen Bewegung hier im Land. Ich erinnere nur an teilweise sozusagen diese Terroristen, die mit Autos auf Protestmärsche gefahren sind und dabei Leute nicht nur verletzt, sondern teilweise auch getötet haben und die dann danach heroisiert wurden von der konservativen Bewegung, also sozusagen eingeladen wurden auf Podien zu sozusagen nicht Märtyrern, sie sind ja sozusagen noch unterwegs und lebendig, aber eben zu diesen Helden stilisiert wurden im politischen Kampf gegen die Linke, gegen ein plurales Amerika. Also eine ganz, ganz sichtbare Belohnung von dieser Art von rechten Terror. Und ja, auch das sind natürlich Netzwerke, die man als Zivilgesellschaft beschreiben kann, die nicht staatlich unterstützt sind. Es ist immer so ein bisschen so eine Sache, weil wir natürlich wissen, dass da sehr, sehr viel Kapital auch hintersteckt. Also es gibt eben auch einfach ein großes und sehr spendenbereites Netzwerk an wohlhabenden Menschen hier in den USA, die diese Strukturen auch finanziell fördern. Man kann das insofern so ein bisschen als Turf, nennen wir das hier, AstroTurf, also sozusagen Kunstrasen bezeichnen, etwas, das wächst an der Basis, Graswurzel, aussieht wie Graswurzel, aber eigentlich Kunstgras ist, weil es eben finanziell so stark gefördert wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall Zivilgesellschaft und es ist wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass Trump eben da sehr präzise vorgeht, wer wird belohnt, wer wird bestraft.
Hier nochmal schnell anknüpfend an eine Aussage von dir, dass Trump schon im Wahlkampf klargemacht hat, diesmal lässt er sich nicht von der Zivilgesellschaft blockieren und schlägt so schnell wie möglich und auch präventiv gegen. Es klang ja trotzdem bei so vielen AnalystInnen so, dass man sehr überrascht war von Trumps hartem Vorgehen. Hat es dich überrascht? Oder überrascht dich eher die Überraschung der anderen?
Ich glaube, wir als Team der Böll-Stiftung hier in Washington D.C. waren weniger überrascht, aber dennoch und ich würde auch sagen echt durchgehend entsetzt und auch dann immer wieder überwältigt. Ich möchte das gar nicht so klein machen, dass die Leute überrascht sind und auch überwältigt sind momentan, weil dafür gibt es auch Grund. Also ich würde zum Beispiel sagen, wirklich auch Leute, die sich intensiv mit der Republikanischen Partei beschäftigt haben, die sich vorbereitet haben auf eine potenzielle zweite Amtszeit von Trump, sind auch immer wieder an Momente gekommen, wo sie überrascht darüber waren, wie schnell, wie ruchlos und wie umfassend diese Administration vorgeht. Es gibt verschiedene Fraktionen innerhalb der jetzigen Administration und die stehen durchaus im Konflikt miteinander. Also Musk zum Beispiel ist eine total polarisierende Figur, auch in dieser Trump-Administration. Und es gab die Hoffnung vielleicht auch, dass sozusagen diese Konflikte, die da entstehen, die Innenkonflikte in der Administration dazu führen, dass sich die Arbeit der Administration, der jetzigen Regierung verlangsamt, dass die erstmal dann damit beschäftigt sein werden, ihre inneren Konflikte irgendwie auszutragen, dass es da Machtspiele gibt, dass es dort Auseinandersetzungen und Brüche gibt. Und das gibt es auch alles. Also es gibt da auch heftige Innerkoalitions, wenn man so will, Machtauseinandersetzungen und Konflikte. Aber was nicht passiert, ist, dass das diese Regierung in irgendeiner Weise lähmen oder verlangsamen würde. Im Gegenteil, wir beobachten eigentlich, dass das dazu führt, dass all die unterschiedlichen Fraktionen mit ihren unterschiedlichen Prioritäten einfach parallel vorpreschen. Und das ist durchaus etwas, was uns überrascht hat, obwohl wir uns intensiv damit vorbereitet haben. Das ist nochmal eine andere Art von Überraschung, würde ich sagen, als die derjenigen, die einfach noch bis zur Amtseinführung oder ehrlich gesagt in Europa, würde ich sagen, teilweise bis zur Münchner Security-Konferenz davon ausgegangen sind, dass man schon irgendwie mit dieser Administration wird arbeiten können, weil man ja Republikaner kennt oder weil es doch irgendjemanden gibt in Washington, der einem erzählt hat, dass die Republikaner es gar nicht so ernst meinen oder dass es so schlimm noch nicht kommen wird oder ähnliches. Also diese Form von sehr demonstrativem, auch fast schon dogmatischem Anti-Alarmismus, das gab es auch. Dafür habe ich wenig Verständnis. Ich würde sagen, das ist einfach schlechte Arbeit, wenn man so will, also wenn das sozusagen der Job ist, sich auf so etwas vorzubereiten und politische Einschätzungen zu leisten, dann habe ich dafür kein Verständnis. Aber ich habe Verständnis für alle, die sagen, das, was jetzt passiert, überwältigt mich, es überrascht mich auch, obwohl ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und vielleicht sozusagen zum zweiten Teil deiner Frage, was haben wir eigentlich konkret gemacht? Da kann ich, glaube ich, ganz konkret einfach mal beschreiben, wie wir uns vorbereitet haben, wir als Team der Böll-Stiftung hier in Washington D.C., weil wir haben ehrlich gesagt sehr früh damit begonnen. Also wir haben im Januar 2024 damit angefangen, uns sehr intensiv mit den Plänen der konservativen Bewegung für eine mögliche zweite Trump-Amtszeit auseinanderzusetzen. Das war dann vor allem erstmal das Project 2025. Aber wir haben uns dafür echt Zeit genommen und ich glaube, das war im Nachhinein auch total wichtig. Also wir haben uns dieses Riesenpapier, dieses Riesenprogramm von konservativen Thinktanks eben wirklich zu Herzen genommen, aufgeteilt, sind das durchgegangen, haben sie das durchgearbeitet und ähnliches und haben das dann wirklich über 2 Tage lang intensiv auf einer Klausurtagung besprochen.
Project 2025 ist ein Plan zur Umgestaltung der Exekutive der US-Bundesregierung im Fall von Donald Trumps Sieg. Es ist ein Strategiepapier vieler nationalkonservativer Thinktanks und Denkenden und plant unter anderem einen massiven Abbau von Bundesbehörden, zum Beispiel das Justizministerium drastisch zu verkleinern oder das FBI abzuschaffen, sowie extreme Einschnitte in Sozialwesen und Zivilgesellschaft. Möglichst vieles soll dabei ab dem ersten Tag per Dekret, sprich Executive Order, umgesetzt werden. Das Projekt soll reaktionärer Politik mindestens den vollen Zugriff auf den Beamtenapparat geben. KritikerInnen gehen so weit zu sagen, Ziel des Plans sei ein autoritärer Umbau der USA.
Und diese inhaltliche Vorbereitung war total wichtig, weil sie erstmal natürlich dafür gesorgt hat, dass wir verstehen, wovon wir sprechen. Das ist immer wichtig. Aber sie hat uns auch so ein bisschen vorbereitet auf ein sehr, sehr, sehr schwieriges politisches Jahr. Wahlkampfjahre sind immer schwierig, weil man laufend bombardiert wird mit Einschätzungen, mit Meinungen, mit Ereignissen. Dann kommt es doch nochmal anders, als man denkt und ähnliches. Also es ist sehr, sehr, sehr viel politischer Lärm, wenn man so will. Und dass wir am Anfang des Jahres diesen Moment hatten, wo wir uns sehr konzentriert auseinandergesetzt haben mit diesem Programm, hat dazu geführt, dass wir etwas immunisiert waren, würde ich mal sagen, gegen diesen Nachrichtenflut und auch den politischen Lärm, der mit so einem Wahlkampf auseinandergeht und einen guten Kompass hatten, das im Grunde genommen zu navigieren. Also erstmal ist sozusagen inhaltliche Auseinandersetzung einfach immer ein guter und sehr konkreter Weg, um aus so einer Lähmung rauszukommen und auch einem Gefühl der Machtlosigkeit herauszukommen, weil man eben einen ganz konkreten Arbeitsauftrag hat und das erdigt, das sozusagen grounded, würde man hier sagen. Also das erdet einen erstmal und gibt einem so ein bisschen Boden unter den Füßen, vor allem in Situationen, wo man politisch auch wirklich leicht aufgeben kann oder das Gefühl hat, es ist zu viel und es ist zu viel parallel und man ist überwältigt. Aber inhaltliche Auseinandersetzung schafft da wieder ein bisschen Boden unter den Füßen und gibt einem einfach einen festeren Grund. Das finde ich sehr wichtig. Und wenn man das einmal durchgearbeitet hat, die Programme oder die Vorhaben oder auch die Reden von solchen rechten Akteuren, dann ist man nicht mehr ganz so überrascht und auch nicht mehr so in so einer Fassungslosigkeit gefangen, wenn dann tatsächlich der Ernstfall eintritt. Und das, finde ich, ist jetzt gerade enorm wichtig, weil wir als Team hatten sozusagen einen Moment, wo wir emotional verarbeiten konnten, was diese Trump-Administration vorhat. Das führt natürlich nicht dazu, dass man jetzt nicht wirklich angefasst ist und betroffen ist von dem, was jetzt passiert. Aber man ist so ein bisschen bereiter dafür, für das, jetzt, was jetzt passiert. Und man gibt sich nicht so hin in der Überraschung und Fassungslosigkeit. Und ich finde das aus strategischen Gründen total wichtig für die Arbeit jetzt in so einer Situation. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, sich die Zeit nehmen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, damit man dann, wenn der Ernstfall eintritt, nicht nur fassungslos und überrascht und dadurch auch eben wehr- und orientierungslos dasteht, sondern gleich ins Handeln übergehen kann. Das, glaube ich, ist total wichtig.
Den letzten Satz behalten wir uns am besten schon mal für die kommende Frage, was Zivilgesellschaft aus dem ganzen Schlamassel lernen kann, im Hinterkopf. Davor aber nochmal zum Zustand der Zivilgesellschaft in den USA. Es hat, eben wahrscheinlich auch aufgrund der Ruchlosigkeit und der Härte der Administration, gedauert, bis sich Proteste und Widerstand organisiert haben. Jetzt rollt es aber breitflächig an. Kannst du eine Einschätzung zu den aktuellen Bewegungen geben? Auch welche potenziellen Erfolge du siehst? Und was sind eigentlich deine Hoffnungen?
Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, das einfach auch mal auszusprechen. Es gibt Proteste, es gibt sie im ganzen Land, es gibt sie teilweise dezentral organisiert. Hier zum Beispiel bei mir in der Nachbarschaft, ich wohne ja hier in Washington DC. Jeden Donnerstag um 17 Uhr trifft sich die Nachbarschaft, versammelt sich an einer der großen Straßen, Connecticut Avenue ist das hier in Washington, und steht dann dort am Straßenrand mit Schildern und macht Protest. Ja, das ist kleiner Protest, das sind vielleicht 40, 50, 60 Leute, wenn es hochkommt, aber die stehen da jetzt jeden Donnerstag nach der Arbeit und protestieren eben oder drücken sozusagen ihr Nicht-Einverständnis aus mit dem, was hier passiert. Und dass man kann sagen, also das macht keine Schlagzeilen, ja, das findet man in keinen Nachrichten, aber das ist für die Leute, die hier leben, total wichtig. Das ist auch für alle, die das sehen, total wichtig, einfach um nicht den Verstand zu verlieren und zu wissen, man ist nicht alleine. Das sind interessanterweise hier vor allem alle Seniorinnen und Senioren. Das finde ich ganz interessant, auch weil es nochmal ein bisschen im Kontrast dazu steht, was wir in Deutschland an Massenprotest erlebt haben. Aber das nur als Beispiel. Also komplett dezentral aus der Nachbarschaft organisiert, aber jetzt regelmäßig, auch schon seit ein paar Wochen, jeden Donnerstagnachmittag stehen die da mit ihren Schildern. Wir hatten Anfang des Monats, 5. April war das, glaube ich, diese Riesenproteste, Hands-off-Proteste, die organisiert waren von einer sozusagen zivilgesellschaftlichen Organisation, die im ganzen Land, in jedem Staat stattgefunden haben. 3 bis 5 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, so nicht. Und hier ist die Grenze. Also wirklich Massenprotest in so einem großen Land gar nicht so leicht zu organisieren, weil es gar nicht so leicht ist, sozusagen die Leute an einem Ort zu bündeln. Das ist, glaube ich, in Deutschland fast noch leichter, wo man dann sagen kann, okay, Berlin, Hamburg, München und dann natürlich noch an ganz vielen anderen Orten. Aber es gibt so ein bisschen so Sammelorte, die auch leicht zugänglich sind. Das ist hier ein bisschen anders, würde ich sagen. Aber ja, es gab diese Massenproteste, es gibt diese Einzelproteste, es gibt Aktionen, es gibt all das. Das heißt, ich persönlich bin gar nicht so alarmiert darüber, dass es vielleicht noch nicht den 100 Millionen Leute auf der Straße Massenprotest gibt, den man sich manchmal gerne wünscht. 100 Millionen ist ein bisschen Quatschzahl, aber ihr versteht, was ich meine. Also eine Riesenmenge an Leute und das ganze Land ist lahmgelegt. Dass wir solche Bilder jetzt nicht noch sehen, finde ich nicht so beunruhigend, weil ich sehe eigentlich so viel dezentralen Protest, dass ich sagen würde, die Zivilgesellschaft taucht auf dort, wo sie kann und mit den Mitteln, die sie kann. Was mich beunruhigt, ist eigentlich und auch überrascht hat, nochmal sozusagen zurückkehrend auf die Frage, die wir am Anfang besprochen haben, dass die Organisation, die eigentlich, sage mal, die Säulen der Zivilgesellschaft sind, also all diese Organisationen, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, mit diesen unglaublichen Ressourcen, dass die so lange gebraucht haben, um ihren Widerstand, um ihren Protest auszudrücken und teilweise auch eingeknickt sind. Und das ist das, was, glaube ich, viele Beobachter überrascht hat und wovon wir nicht ausgegangen sind. Also Amerika ist ja nicht nur eine sehr alte Demokratie und man kann darüber diskutieren, wie alt sie ist und ab wann die USA eigentlich eine liberale Demokratie sind. Aber worüber man, glaube ich, nicht streiten muss, ist, dass Amerika schon eine sehr alte, eine sehr etablierte Zivilgesellschaft hat. Also all diese Organisationen, die Anfang des letzten Jahrhunderts teilweise gegründet wurden, die es bis heute gibt, die diese Ressourcen haben, die das kulturelle Kapital haben, die die Erfahrung haben. Zu viele von denen haben zu lange gewartet, um ihren Protest gegen die Trump-Administration Ausdruck zu geben und auch sich zu widersetzen den Angriffen auf die Zivilgesellschaft. Columbia University ist mit Sicherheit das prominenteste Negativbeispiel, die einfach eingeknickt sind und sich den politischen Forderungen von Trump unterworfen haben, sobald er ihnen angedroht hat, ihre sozusagen Teile der Mittel zu entziehen. Aber auch andere Kanzleien sind eingeknickt, Gewerkschaften sind teilweise eingeknickt. Also zu viele dieser prominenten großen etablierten Organisationen haben zu schnell im Grunde genommen sich an die neuen politischen Machtverhältnisse angepasst und kollaboriert. Und das ist etwas, was uns aus Demokratieperspektive schon überrascht. Wir hatten immer die Idee, dass junge Demokratien besonders anfällig sind für autoritäre Strömungen, für autoritäre Figuren, also postsowjetische Demokratien, wo Zivilgesellschaft noch jung ist, teilweise noch nicht so etabliert ist, wo sie nicht die gleichen Ressourcen haben, nicht die gleichen Erfahrungen haben wie hier in den USA. Und jetzt erleben wir eben ein Land, wo all das nicht zutrifft und das trotzdem teilweise zu schnell der Trump-Administration, also einem autoritären Regime, zu viel Raum, zu viel Zeit gelassen hat, um die Demokratie abzubauen und die Verfassung auszuhebeln. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir längerfristig nachdenken müssen, was das eigentlich heißt über die Frage, was ist eine wehrhafte Demokratie?
Und dann kommen wir hier auch schon zur letzten Frage. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen, aber nochmal kumuliert. Was müssen moderne Gesellschaften von den Ereignissen der letzten Monate in den USA lernen? Was sollten Menschen, und damit meine ich nicht nur progressive Menschen, sondern alle, denen etwas an demokratischen Prozessen gelegen ist, verstehen und für die Zukunft mitnehmen?
Vielleicht erstmal, was können demokratische Institutionen, demokratische Menschen, demokratisch immer sozusagen mit kleinem D hier in den USA, lernen aus dem, was wir jetzt hier erleben. Also ich glaube erstmal, es ist total wichtig und wirklich Teil von Strategiearbeit, dass man Vorstellungskraft trainiert. Also in doppelter Hinsicht, dass man erstmal sich wirklich Zeit nimmt und auch Energie verwendet, um sich Worst-Case-Szenarien vorzustellen, um die auch durchzudenken. Das ist einfach eine angemessene Vorbereitung. Und wir haben jetzt gesehen, dass das hier in den USA nicht ausreichend passiert ist. Nicht nur innerhalb der USA, sondern ehrlich gesagt auch, ich würde sagen, in Europa, im diplomatischen Dienst und Ähnlichem. Da gab es einen Unwillen, vielleicht eine Unfähigkeit, aber auch wurde nicht sozusagen die Notwendigkeit erkannt, sich mit Worst-Case-Szenarien konkret auseinanderzusetzen, darauf vorzubereiten. Das ist einfach Strategiearbeit, Vorstellungskraft trainieren. Aber das geht in beide Richtungen. Es geht eben auch in die Richtung Vorstellungskraft trainieren. Es kann auch gut ausgehen. Und damit will ich sagen, man muss auch vorbereitet sein. Man muss auch immer, immer, immer wieder die eigene Vorstellungskraft darin trainieren, sozusagen Good Cases zu sehen. Ja, und nicht den Blick dafür zu verlieren, dass natürlich demokratische Kräfte diese Auseinandersetzung auch gewinnen können. Und auch an einer Vision arbeiten, die eben dieses, wie das dann eigentlich aussieht, wenn man gewinnt, was man vorhat, wenn man gewinnt, warum es sich lohnt, diese Auseinandersetzung, die ja so, so hart ist, zu führen. Wenn man nicht weiß, wofür und wenn man nicht weiß, dass man eine Chance hat, dann kann ich total verstehen, dass man einfach keine Lust mehr hat, sich damit zu beschäftigen und sich da einzusetzen. Also ich glaube, das ist in doppelter Hinsicht total wichtig für uns als demokratische Akteure, sich Worst-Case-Szenarien vorstellen, damit arbeiten, darauf vorbereiten und gleichzeitig mindestens genauso viele Ressourcen darin zu investieren, auch sozusagen den Sieg, wenn man so will, oder sozusagen Best-Case-Szenarien durchzudenken und sich darauf vorzubereiten und das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass man gewinnen kann, diese Auseinandersetzung. Das, glaube ich, ist total wichtig, einfach für den Arbeitsmodus. Das Zweite, was ich jetzt hier mitnehme, ehrlich gesagt, ist, dass ich glaube, dass der Fokus auf Massenprotest allein nicht reicht, vielleicht uns auch teilweise ein bisschen in die Irre führen. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass es in Deutschland so häufig gelungen ist, in den letzten Jahren so viele Menschen auf die Straße zu bringen. Und mir gibt das total Hoffnung. Ich glaube auch, dass das wirklich für eine gesunde Zivilgesellschaft spricht und sehe auch aufgrund dieser Massenproteste noch große Unterschiede zu der Situation hier in den USA. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man die Institutionen nicht aus den Augen verliert. Und damit meine ich ehrlich gesagt vor allem die Leadership-Ebene. Also mein Eindruck hier aus den USA ist, dass wir unterschätzt haben, wie anfällig Eliten, demokratische Eliten teilweise, auch Eliten von zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie anfällig die sein können für solche autokratischen Strömungen, für solche autokratischen Übernahmen, wie groß das Bedürfnis auch bei Eliten ist, Teil der politischen Hegemonie zu sein, also Teil der politischen Bewegung, der politischen Gruppe zu sein, die eben gerade die Hegemonie hat oder die Macht hat. Also es gibt da einfach so intrinsische Anpassungsbewegungen. Ich will das jetzt gar nicht sozusagen zu wertend formulieren, aber ich finde es sehr auffällig hier, dass wir auf zivilgesellschaftlicher Ebene eigentlich vor allem ein Elitenversagen sehen. Und die müssen organisiert werden, wenn man so will, demokratisch organisiert werden. Die müssen sozusagen dafür vorbereitet werden, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden können. Und ich glaube, das kann auch gelingen. Ich halte das gar nicht für ausgeschlossen oder ich halte das auch gar nicht für so kompliziert. Ich will mal ein positives Beispiel nennen aus den USA, wo das gelungen ist. Es ist aber schon ein bisschen her. Wir erinnern uns an 2020, die letzte Präsidentschaftswahl hier in den USA, die wir ja auch in Deutschland alle sehr intensiv verfolgt haben. Biden hat damals gewonnen, aber es hat einfach lange gedauert, mehrere Tage, ich glaube fast 10 Tage gedauert oder sogar noch länger, bis das offizielle Ergebnis feststand. Das war Winter und wir hatten diese Unsicherheit, die wir alle beobachtet haben. Wer gewinnt diese Wahl? Wird Trump das Weiße Haus verlassen? Wird er es nicht verlassen? Und damals war total wichtig, dass im Hintergrund die Eliten, die demokratischen Eliten sich organisiert haben. Und damit meine ich jetzt die CEOs, Gewerkschaftsbosse, wenn man so will, die sozusagen die Geschäftsführer, die Vorstände von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die haben einfach auch diese Phase der Unsicherheit darüber, wer hat eigentlich diese Wahl gewonnen, genutzt, um sich zu organisieren in dem Sinne, dass sie nicht zugelassen haben, dass Trumps Lüge vom eigenen Wahlsieg Fuß fassen kann. Also das heißt dann ganz konkret, dass zum Beispiel Arbeitgeber aus republikanischen Distrikten, Wahlbezirken ihre republikanischen Abgeordneten angerufen haben und gesagt haben, diesen Scheiß mit dieser Wahllüge, das macht ihr jetzt einfach mal nicht mit. Und das hat einen enormen Einfluss auf diese Republikanerinnen und Republikaner damals gehabt. Und es war ganz wichtig, dass das an dem Tag nach der Wahl passiert, dass man sich nicht zurücklehnt als Führungsfigur in unseren Demokratien, als eine Person mit Verantwortung, sei es unternehmerischer Verantwortung, sei es gewerkschaftlicher Verantwortung, sei es Verantwortung im Fußballverein oder wo immer man eben steht, sondern in diesen Momenten, wo so viel auf dem Spiel steht, deutlich macht, wir verteidigen diese liberale Demokratie. The center must hold, aber die Eliten müssen in Verantwortung genommen werden und sie müssen aktiviert werden, sie müssen dabei unterstützt werden, sich dann auch in solchen, sozusagen in solchen Momenten politischer, gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden. Und das kann gelingen. 2020 ist es gelungen. Es gab einen sehr breiten Konsens von sozusagen Unternehmen, Gewerkschaften, Medien, Sozialbewegungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass das, was Trump erzählt, er hätte die Wahl gewonnen und alles andere sei gefälscht und Wahlbetrug, dass das nicht stimmt und dass es wichtig ist, dass man diese Linie auch hält. Und das ist passiert, das ist gelungen. Also ich würde sagen, es kann funktionieren, dass man sich demokratisch organisiert als Zivilgesellschaft, aber man muss alle Ebenen mit einbeziehen. Man muss natürlich sozusagen Bürgerinnen und Bürger und Massenproteste und Demonstrationen auf die Beine stellen, das ist wichtig, aber man muss auch die Eliten aktivieren, man muss auch die Eliten organisieren und ansprechen.
Das war ein sehr starkes Schlusswort. Liebe Ella, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass das so schnell und entspannt geklappt hat. Und das Ganze trotz den verschiedenen Zeitzonen. Danke wie immer natürlich an alle Zuhörenden. Wer mehr von Ella Müller hören möchte, findet in den Shownotes einen Link zu einem Gespräch der HBS-LP, der Atlantischen Akademie-LP und Ella in Bezug auf Umweltpolitik und die amerikanische Rechte. Des Weiteren haben wir natürlich das Büro in Washington ebenfalls verlinkt. Alle weiteren Folgen von Auf der rechten Spur finden Interessierte auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf dem YouTube-Kanal der HBS-LP und auf dem Podcatcher Podigy.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 20. Trump gegen die amerikanische Zivilgesellschaft. Mit Ella Müller. In der nächsten Folge sprechen wir mit Heike Kleffner über Sicherheitsbehörden und die extreme Rechte. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.